Ja, Leute, machen wir weiter hier mit Folge 203. Jawohl, ich bin Simon und mir ist schon ein bisschen mulmig geworden heute Mittag, nachdem ich diese Folge minus 6 publiziert hatte. Weil die ist ja ganz schön rüde und so vulgär, wie sagt man? Ich verunglimpfe, ich beleidige oder. Naja, also. Es fiel mir nicht leicht. Aber ich muss sagen. Hass kann doch auch ein Stückchen Liebe sein. Also wer das nicht begreift, der hat anscheinend kein Talent zur Dialektik. Und das ist mir dann auch egal. Mit solchen Leuten will ich mich auch nicht auseinandersetzen. Und das ist vielleicht die Mehrheit, die meine Kunst nicht begreifen kann. Aber dann fickt euch doch einfach, ja. Das knall ich euch hier noch rein. Und fickt euch einfach, ja. So, aber 203, machen wir einfach weiter, genau wie gestern. Da las ich ja wieder aus Imperialismus vor und ich fand es aber ein ganz gutes Konzept zum Einstieg mal und Grund vorzulesen. Also ja, machen wir so weiter. Ich habe jetzt keinen weiteren Gedanken, weil es ist einfach komisch. Hätte ich diese Folge zitieren sollen, die arme Lila, ne, vor allem, dass ich ja in minus 4, minus 5 noch das ausführt über mein angeblich reales Leben, was ja vielleicht auch nur gekünstelt ist, ne, wie real ist das alles? Ich weiß es nicht. Aber dass das ja schon recht eng zusammenhängt dann mit diesem Imperialismus-Text, der eigentlich fiktiv ist. Aber das ist vielleicht alles nur eine Wahnidee und so weiter. Aber ich muss halt auch sagen, nee, Leute, schaut mal, ich würde doch sofort alles tun, wenn mich eine reale Person darum bitten würde, mir sagen würde, hey, mir stößt dies und das vom Kopf, mir passt das nicht, was du da sendest und sagst, dann würde ich das doch zumindest in Betracht ziehen und sagen, ja, ich zensiere das, ich nehme das offline, ich publiziere das nicht. Aber wenn jemand mich denunziert und aber zu feige ist, direkt mit mir zu sprechen und auch nur zu schreiben, dann kann ich doch in dem Sinne keine Rücksicht nehmen und jetzt sagen, ja, ich zensiere aber meine Werke, wo ich irgendwie unter irgendwelchen Namen Dinge referiere, die in einem gewissen Verhältnis stehen zu meinem realen Leben. Und in welchem, das ist nie ganz klar, aber die Welt und die Erkenntnis, schon Kant referierte ja darüber, die Welt ist so eine Bühne, aber da wird was aufgeführt, aber unsere Sinne, die können das nicht alles eins zu eins übersetzen und begreifen. Schön und gut, also ja, damit machen wir einfach weiter, also... So, Seite 140 von Kommunismus für Erwachsene, da hatte ich gestern aufgehört zu lesen. Es geht gerade darum, es wird eine alternative Gegenwart beschworen, genau in der Ukraine. Da könnte doch auch Frieden sein. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Krieg ist nicht schön, aber weißt du, es gäbe ja auch diese Alternative. Es könnte Frieden herrschen. Und das ist so kindisch und naiv, wenn das von erwachsenen Menschen behauptet wird. Denn es ist ja klar, diese ideologische Situation, das Trommelfeuer der Medien dient einzig dazu, allen voran der jungen Generation das einzuimpfen, klarzumachen. Es darf keinen Frieden mit Russland geben, zumindest nicht unter der Bedingung, dass Russland die Gebiete behält. Und das war ja auch meinen Kolleginnen damals ganz klar, vor einem Jahr, als ich mit den beiden ukrainischen Kolleginnen diese Diskussion führte. Und sie gesagt haben, nee, es kann ja nicht sein, Friedensverhandlungen, fragte ich, ist davon nicht die Rede oder habt ihr davon was gehört? Nee, das geht ja nicht, wenn Russland diese Gebiete behalten würde. Also die Leute müssen weiterkämpfen und weitersterben und das ist normalisiert und dann sind ja nicht diese Leute schuld, die das dann glauben und weiter verbreiten, wie auch diese Kolleginnen und wie ihr alle, wie meine Eltern, mein Bruder und so weiter, alle Teil dieser Kriegsmaschinerie sind. Aber ja, also ja, das ist Granitat, das will ich nur sagen. Die Heimatfront, die bröckelt nicht. Die DKP, die ist da auch zu schön färberisch immer und das ist auch alles schlimm, so verblendet zu sein und zu glauben, im Volk würde irgendwie Widerstand sich anbahnen gegen diese Regierungspolitik oder irgendwie, ja, also... Es ist klar, dass alles weiter durchgeht und wir haben es mit Corona gesehen, dass wirklich alles auch egal ist. Wir leben in einer rein virtuellen Welt und es ist alles regierbar durch Daten, durch irgendwelche Diagramme, Balkendiagramme und Projektionen vorgeschoben. Wenn alles irgendwie so exakt begründet werden kann und mit einem Hauch, mit dem Anschein von Expertise, dann ist einfach die Einheitslinie da und die wird nicht hinterfragt. Und so auch mit dem Ukraine-Krieg. Also was soll denn noch alles passieren? Ich griff mal auf diese Weise Stefan an, der sagte, ja, Systemstreit zwischen China und USA. Also die Anti-29er-Folgen, das waren die zwischen 110 und 146, da könnt ihr gerne nachhören. Das will ich ja eigentlich hinter mir lassen, dieses Ressentiment gegen diesen Podcast. Aber Stefan sagte dann, ja, gut, es gibt jetzt diesen Systemwettbewerb gegen China. Er, Stefan, als guter Liberale, stellt sich natürlich auf die Seite der USA und sagt dann, naja, gut, aber sind China jetzt wirklich die Bösen? Weil wir müssen sehen, ja klar, die Uiguren, oh, die werden unterjocht, das ist uns allen ganz klar. Das ist die Einheitslinie hier. Aber wie ist es eigentlich, fragt Stefan. Guantanamo ist ja auch noch offen. Ne? Und das kommentierte ich damals, ja jetzt heute, 2022, also vor einem Jahr sagte ich das, in diesem Jahr heute, kommt Stefan darauf zu sagen, naja, Guantanamo ist ja auch noch offen. Ne? Und jetzt müssen wir wirklich mal überlegen, stehen die USA eigentlich noch für das Gute? Also die so viele Länder überfallen, Salvador Allende, den chilenischen Präsidenten, ermordet haben. Die indonesische Regierung damals geholfen haben zu stürzen von Sukarno, weil das zu seiner Richtung Sozialismus ging und geholfen haben, dass die faschistischen Militärs dann eben ja rund 1 Million Menschen abmetzelten und so weiter. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was historisch vorgefallen ist. Wenn wir auf die USA schauen, vor allem im letzten Jahrhundert, und was sie mit ihrer aggressiven Außenpolitik machen. Also wie man das überhaupt noch in Frage stellen kann zwischen China und den USA, was da die friedliche, die universalistische Macht ist, die für den Fortschritt der Menschheit zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe und so weiter steht, das ist nur erklärbar aus der Massenlinie der Einheitsfront der ideologischen Festigkeit dieses Liberalismus, der ein totalitäres Regime ist. Und das ist auch alles ganz klar, das ist das Subjekt, das ich bin, die bürgerliche Person, die mich unterjocht, Simon W. und so weiter, oder Simon Robis. Das ist diese Person, da kann ich nicht raus. Ich will ja auch meine Freiheit und so. Ich will doch auch was zu essen. Ich will auch irgendwie, ja. Klar, die Arbeit ist eine Lohnsklaverei, wie Marx schreibt, aber hier im imperialistischen Westen, da stehen wir an der Spitze der imperialen Hackordnung. Und da hat man noch seine Freiheiten, da hat man 30 Urlaubstage. Und das will ich mir doch auch behalten. Ich will doch eigentlich auch nicht angehen gegen die Staatsmacht, weil ich weiß, ich komme nicht an. Und so. Aber so ist dieses Kapitulieren, dieses Scheitern, das von vornherein einprogrammiert ist in uns. Aber okay, vielleicht schweife ich hier ab. Mir ging das nur nicht aus dem Kopf mit dieser Formulierung von Krohn hier auf Seite 140, die alternative Gegenwart oder Zukunft. Ständig werden Nebenlinien und Schauplätze des Moralischen eröffnet, die innerhalb kürzester Zeit wieder im Nichts verpuffen, weil sie, die kleine Pflanze im Schatten des großen Baumes, zwangsläufig keine Lebensmöglichkeit hat. Genau. Und das ist einfach ja so unehrlich, dass es nicht auszuhalten ist. Und deshalb tut es mir ja auch leid, aber will ich jetzt ja diesen Podcast nicht weiterhören und auch den Aufwachen-Podcast. Aber ich schätze sie ja trotzdem weiter sehr und werde in Zukunft mal wieder reinhören. Nur irgendwie habe ich es auch Gefühl, in dieser weltpolitischen Situation, die jetzt geprägt ist in den letzten Jahren durch die Pandemie und dann den Ukraine-Krieg. Ja, ich will erstmal auch für mich bleiben. Und ich will nicht auf andere zugehen, wenn diese anderen so falsch liegen, dass auch der Versuch der Aufklärung von meiner Seite notwendig scheitern muss oder ich mir zumindest nichts Großes darunter versprechen kann. Aber wie dem auch sei, also lesen wir einfach weiter an dieser Textstelle. Der besonders stark von diesem Wahn befallene Karl Held, der sich als westdeutscher Marxologe Zeit seines Lebens für einen Kommunisten hielt und bis heute noch von haufenweisen Linken für einen solchen gehalten wird, brachte es mit seiner der organisierten Irrationalität zuzurechnenden argumentidealistischen Gruppierung gegen Standpunkt sogar fertig, das Argument gegen das Erfolgsargument in der linksradikalen Szene Salon bzw. barackenfähig zu machen. Dem Verweis von Realisten auf die schlichte Tatsache, dass die linksemanzipatorischen Vorstellungen sich niemals durchgesetzt hätten, und zwar notwendigerweise, entgegnete er, dies sei ein Erfolgsargument und deshalb das Gemeinste, also unzulässig, was ihn und seine Anhängerschaft aber nie davon abhielt, sich selbst andauernd dieses Erfolgsarguments zu bedienen, wenn es ihnen in ihren ideologischen Kram passte. Die DDR sei gescheitert, weil die Politik dort keinen Erfolg gehabt habe. Da sehe man mal wieder, dass der Bolschewismus nicht funktioniere. Die notwendige Unmöglichkeit der Durchsetzung des kommunistischen Wahns, überhaupt die Folgerichtigkeiten des Wirklichen, sind diesen Spinnern nur noch Nebensache. Es gibt kein Einsehen in den substanziellen Unterschied von notwendiger Unmöglichkeit und zufälligem Abbruch einer historischen Entwicklung, der bloß äußerlich wie ein Scheitern anmutet. In diesem Wahn befangen erkennt man nicht, dass das Erfolgsargument gar kein Argument ist, sondern schlicht der Hinweis darauf, dass Erfolg die Bedingung dafür ist, dass überhaupt irgendeiner Sache Wirklichkeit zukommen kann. Von eingeschworenen Umstürzlern organisierte Putsche und Revolutionsmaßnahmen können Erfolg haben. Das bloße Rumwedeln mit Aufklärungsflugblättern aber hat noch nie zu irgendeiner Revolution geführt. Bei den Kommunisten hat zu sein, was nicht sein kann, aber es soll trotzdem. Sollen trotz Kinderquatsch mit Karl glauben an den Weihnachtsmann. Das ist die Herrschaftskritik. Also Grund unterscheidet hier, klar, die DDR ist gescheitert oder es mutet von außen wie ein Scheitern an, aber es war halt historisch zufällig, klar, die Zufälle der Historie, dass sich da diese Widerstandsbewegung gebildet hat und die DDR dann irgendwie so für die meisten ja unvorhergesehen einfach kollabiert ist. Aber das ist eben der Bolschewismus, der aufgebaut wurde von Lenin, Stalin und dann eben die Gründung der DDR, die auch auf diese Linie, historische Linie zurückzuführen ist, die bis zur Oktoberrevolution zurückreicht. Aber im Gegensatz dazu argumentiert der Autor hier, ja, sind die Vorstellungen der Emanzipativen, der Herrschaftskritiker ja notwendig gar nicht umsetzbar. Also da ist gar nicht die Frage, ob es scheitert, ob es Erfolg hat, sondern es kann von vornherein gar nicht realisiert werden. Weil man richtet sich darin ja ein, die Macht zu kritisieren, also die Macht nicht übernehmen zu wollen. Und zu sagen, ja, es könnte sein, in einer idealen Welt, da wäre es so, da wäre die Revolution möglich und es wäre zu tun. Aber hier wollen wir auf keinen Fall Macht haben und uns die Hände schmutzig machen und auch noch schuldig werden wie diese ganzen Herrschenden, weil die Herrschaft ja böse ist. Also diese Unterscheidung trifft er hier. Jetzt weiter. Ihre Pläne sind nicht umsetzbar, ihr Trachten vergebens, die gesamte Theorie also völlig überflüssig. So reüssieren sie dann immerhin in kleinem theoretischen Kreise. Sie verbreiten bei aller Zurschaustellung von Militanz eine Stimmung der Nettigkeit und Unverbindlichkeit, verknüpfen die Anmutung von Radikalität mit tatsächlicher Harmlosigkeit. Anarchosozialdemokratismus erzeugen Gemeinschaftsgefühl innerhalb von Milieus, in denen man sich gegenseitig schulterklopfend immer wieder bestätigt, wie stark man im moralischen, also bedeutungslosen Recht sei, welch ein besonders subversives Geschöpf man doch abgebe, wie gewaltlos, autonom und gleichzeitig rücksichtslos kritisch man sich doch betrage. Im Gegensatz zu all den schlimmen Konformisten und Verbrechern der Bourgeoisie oder des Bolschewismus. Um den Zweck dieser Ideologie zu begreifen, muss man sich sie und ihre theoretischen Versatzstücke als eine Art geistiges Pendant zu Patches, Aufklebern, Sprüche-Shirts oder Poster darstellen. Der mit Parolenstickern beklebte Laptop-Deckel bildet schon den Inhalt ihres gesamten Bewusstseins, als Sticker an Sticker aneinandergereiht. Diese Werbeslogans für die sofortige Weltrevolution genügen nicht den Ansprüchen von Theorie und Begriffsarbeit, sondern erfüllen lediglich die Erfordernisse rein äußerlicher Angelegenheiten, dienen als Identifizierungsmerkmal für andere, sich zur politischen Radikalität und damit Wirkungslosigkeit Bekennenden. Es scheint, als hätten die abendländische Begriffsgeschichte, die philosophische Anthropologie, die Entwicklung der Dialektik niemals stattgefunden. Man betreibt Bibelkunde statt materialistischer Revolutionstheorie und weist dabei noch diejenigen zurecht, die sich tapfer in das harte Werk der Auseinandersetzung mit dem Monolith der Realität des Weltschwachsinns begeben, während man selber nur weiteren Gedankenmüll für den Schrottplatz der Welthistorie produziert. Das Absurde und Lächerliche darin ist, dass es den Vertretern dieser Ideologie selber nicht bewusst ist. Fast schon wahnhaft behaupten sie nun seit über 100 Jahren, dass sich etwas sofort verwirklichen ließe, nur weil es sich denken lässt. Sie lassen sich nicht beirren, weil sie längst irre geworden sind. Und gerade darin lassen sich die Herrschaftskritiker selbst und freiwillig beherrschen, nur ohne davon etwas mitzubekommen. Weil die Herrschaft, der sie sich unterwerfen, auf so chaotische Weise auftritt, dass sie ihnen als Freiheit erscheint. Sie werden unterdrückt von der Herrschaft der Zufälligkeit, die ihr Denken bestimmt. Ah ja, noch ein Abschnitt vielleicht, aber die Freiheit, vielleicht können wir die heute erledigen, weil wir müssen tatsächlich noch weitergehen als gestern. Mit Verweis auf Losurde, der auch so wichtig ist, kann dann irgendwann mal was vorlesen von ihm, aber nicht heute jetzt. Aber ja, die Freiheitsrechte sind wichtig, schreibt er. Aber trotzdem, der Begriff der Freiheit, angewandt auf diese bürgerliche Gesellschaft, der ist nicht mehr progressiv, sondern reaktionär. Und Freiheit aus dem Sicht eines Dritte Weltlands ist anders zu definieren. Aus der Sicht Argentiniens zum Beispiel auch, dass Freiheit will von diesen imperialen, finanzkolonialistischen Institutionen, dem Schuldengefängnis, das IWF, das ist schon eine Art Freiheit, wo man sagen kann, sie sind heute eingekerkert und das ist aber, dass die Freiheit ein wirklicher Wert, den man auch erwähnen und aufs Tableau bringen muss, um ihn gegen diese bürgerlichen Liberalen anzuwenden und ihnen aufzuzeigen, wie willkürlich ihr Denken da, ihr liberales System da Unterscheidung vornimmt von, ja, hier gilt die schöne Freiheit und deshalb ist unsere Freiheit verwirklicht und wir sind zufrieden. Aber im Großteil der Welt gilt das nicht und ganze Nationen werden da ins Schuldgefängnis geworfen. Und das ist dann halt die Kehrseite der Freiheit, unserer Freiheit, dass wir sie unterdrücken, vielleicht einfach aus der Lust an der Unterdrückung, wie Freud schrieb, die Aggressivität. Ja, und ich glaube, das ist aber ein ganz große Gefahr, dass man diese menschliche Triebe, die Aggressivität essentialisiert. Genauso wie die Sexualität, aber die essentialisiert man, die Aggressivität, und sagt dann, deshalb kann es nicht anders sein, wie Freud das anzudeuten scheint, und wir müssen in einer Klassengesellschaft leben, wo eine Klasse die andere unterdrückt, weil so können halt diese aggressiven Strebungen rauskommen. Und so mag es sein, da ist auch was dran, und ich denke, dass es so ist heute, dass wir alle als Liberale, in Deutsche, gewissen Sinne als kleine Bourgeois gebildet werden und auch mit dieser Verachtung auf solche Länder herabschauen, wie die Länder Südamerikas. Nicht bewusst natürlich, aber unbewusst wird dieser Diskurs erzeugt von diesem liberalen Diskurs und wohnt in uns allen, dass wir sagen, ja, da schau an diese Länder und die kriegen es nicht hin und zum Glück bin ich hier und alles andere ist mir egal. Ich stehe eigentlich auf dem Standpunkt, wie Napoleon damals sagte vor 200 Jahren, ja, ich bin für die Sklaverei, weil ich weiß bin. Einen anderen Grund habe ich nicht, aber es ist ein guter Grund. Und so sagen wir heute auch, ich bin für dieses System, dieses liberale Sklavereisystem, weil ich weiß bin, weil ich Europäer bin, weil es hier ja ganz gut funktioniert. Und die anderen, ja, gut, wenn sie ein Problem haben, könnten sie ja rebellieren, aber können sie halt nicht. Ne? Das haben wir jetzt schön eingerichtet, so dass nichts zu rütteln mehr an diesem System. Aber okay. Aber nun gut, sie werden unterdrückt von der Zufälligkeit, die ihr Denken bestimmt, und das erscheint ihnen als Freiheit. Für sich alleine genommen wäre diese zu Dissertationslänge aufgebauschte Parolenkultur, dieses Mahnmal nicht erfolgter geistiger Durchdringung der Mannigfaltigkeit der Gegenstände des Wirklichen, der sozialistischen Sache nicht weiter schädlich, aber da die Welt im Gesamtzusammenhang ist und man die Dinge nun einmal nicht für sich alleine nehmen kann, was dem emanzipatorischen Kritiker natürlich fremd ist, läuft die linke Bolschewismuskritik unter bürgerlichen Verhältnissen darauf hinaus, die sonstige, also rechte und mittige Bolschewismuskritik zu sekundieren. Sekundieren, zu unterstützen. Es ist dann irgendwann einerlei, ob Rudi Dutschke, Katja Kipping, Solzhenitsyn, Wolf Biermann oder gleich Goebbels den Bolschewismus kritisiert. Funktion des ganzen Theaters ist, Delegitimierung einzig realer, weil einzig möglicher sozialistischer Gesellschaft. Und ich rede hier nicht vom Aufzeigen einzelner Verfehlungen in sozialistischen Staaten. Es ist die Struktur des sozialistischen Staats als solche, die schiere Existenz des Staatssozialismus, die unter Beschuss genommen werden. Jeder Talkshow-Auftritt von einer Jutta Ditfurth, jede Rede von Thomas Ebermann auf einer linken Kundgebung, jeder Zeitungsartikel zu den emanzipatorischen Potenzialen des Rätekommunismus ist eben keine Stärkung kommunistischer Kräfte, sondern letztlich nur die Stärkung des kindlichen Vertrauens in die kritischen Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, also der Herrschaftskritik. Das heißt eine Schwächung des Bolschewismus. Und dem Bolschewismus kann es dann herzlich egal sein, ob er von linken Spinnern oder rechten Spinnern bekämpft ist. Genau. Bekämpft wird. Ja. Und hier mache ich mal eine Markierung, also das reicht für heute dann auch aus, ne? Weil ich hatte hier was anderes, ist mir gerade eingefallen, das könnte ich doch vorlesen, nämlich von Lacan. Das ist ein bisschen anspruchsvoll, ja. Nicht ganz so klar und glänzend stilistisch wie dieser Text hier von Kron, aber. Das Besondere an Lacan ist ja auch, dass er gesprochen hat, dass das alles später aufgezeichnet wurde. Und ich ja, bilde mich so langsam hin zum Schreiben, dass das die Übermacht gewinnen soll übers Podcasten. Aber warum eigentlich? Man könnte doch auch nur so als Podcaster leben. Ich weiß nicht, aber Lacan hat eben auch nicht so viel geschrieben. Klar, er hat schon 2 Bände voll geschrieben, aber nicht so viel, wie er da gesprochen hat in seinen Seminaren. Und das ist es, was wir jetzt hier lesen wollen. Seminar 3, die Psychosen, also Wahn, davon hatten wir ja auch gerade die Rede. Es wird also grob unterschieden. Ich bin kein Experte in der Psychoanalyse, aber Neurosen sind jedenfalls nochmal was anderes. Aber hier geht es jetzt um Psychosen und Psychose ist eben Wahn oder Verrücktheit oder was auch immer. Nun gut, es geht um Dissymmetrien, Diskordanzen. Es gibt einen Wahnsinnigen hier, der aber sehr luzide zu Protokoll gibt, was ihm in diesem Wahn widerfährt. Und zwar handelt es sich da um einen Patienten, den schon Freud analysiert hat und der ein sehr umfangreiches Buch darüber geschrieben hat. Er war Präsident am Gericht in Dresden oder irgendwo in Deutschland jedenfalls zum Ende des 19. Jahrhunderts, als Freud seine Theorie entwickelte und hat dann irgendwann so 1900, 1905 dieses Buch geschrieben, Die Denkwürdigkeit, in dem er all das berichtet aus seinem Wahn. Also er war das Weib Gottes, Gott hat ihm all die Befehle gegeben und irgendwie er hat die ganze Realität halt verzerrt, aber er ist sich irgendwie klar, das ist nicht real, was er da erlebt, aber es ist trotzdem irgendwie ganz gewiss, dass es ihn betrifft und dass Gott da zu ihm spricht oder was mit ihm vorhat. Und er ist das Weib Gottes, er soll Liebe machen mit Gott. Und das ist irgendwie so die Handlung dieser Denkwürdigkeiten, dieser Schrift des Verrückten, der früher Gerichtspräsident war und der dann in verschiedenen Sanatorien war. Aber Lacan kommentiert das also und wir sind hier auf Seite 157. Er macht hier einen Ausflug, eine Homologie, also eine Art Parallele, Metapher, jedenfalls eine Veranschaulichung auf anderer Ebene. Er will jetzt nicht mehr über diesen Kranken reden, den psychotischen, der da analysiert wird, weil es eben ein sehr besonderer Fall ist und weil Freud dazu schon was gesagt hat, weil wir das ganze Buch vorliegen haben, deshalb sagt er klar, das ist hervorragend, was wir hier an Material haben, um das zu analysieren. Aber er will jetzt einen Ausflug, einen Exkurs machen und redet über die ganze Gesellschaft, über uns alle. 157, ganz unten. Verlag Thuria und Kant, übrigens ein sehr guter Verlag, scheint mir, aus Wien. Die Psychosen, Seminar Nummer 3. Ich werde versuchen, Sie den Unterschied, den es zwischen offenem Diskurs und geschlossenem Diskurs gibt, von einer Homologie her spüren zu lassen Und Sie werden sehen, dass es in der normalen Welt des Diskurses eine gewisse Dysymmetrie gibt, die schon jene anbahnt, um die es sich beim Gegensatz zwischen der Neurose und der Psychose handelt. Genau, in der normalen Welt des Diskurses, da sehen wir schon irgendwie so eine Spaltung, in der wir später die Spaltung zwischen Neurose und Psychose ablesen können. Neurose ist so wie eine Zwangshandlung, wie eine Sucht auch vielleicht. Wie gesagt, kenne ich nicht so aus, aber das würde ich so einordnen. Eine Sache, zu der man irgendwie sich gezwungen fühlt. Und die Psychose irgendwie ein Wahn. Da ist ein Loch in der Realität, sagt Lacan. Das ist irgendwie komisch. Das ist vielleicht nochmal härter als die Neurose. Zumindest irgendwie. Ja, weiter weg von der Realität. Naja, wie auch immer. Aber jetzt eine sehr interessante Bemerkung zum Marxismus. Wie auch Freud, also scheint er hier den Kommunismus eher zurückzuweisen, aber lesen wir uns das genau durch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Sklaverei nicht anerkannt wird. Es ist klar in den Augen jedes Soziologen oder Philosophen, dass sie aber deswegen doch keineswegs abgeschafft ist. Das ist sogar Gegenstand recht notorischer Forderungen. Also der Marxisten, würde ich interpretieren, die damals ja auch noch stärker waren und die irgendwie herrschende Strömung zu der Zeit in den 50er Jahren. 56 ungefähr hatte dieses Seminar gehalten, ne? Genau, 56. In Frankreich natürlich, in Paris. Es ist ebenso klar, dass, falls die Knechtschaft nicht abgeschafft ist, sie, wenn man so sagen darf, generalisiert ist. Das Verhältnis jener, die man die Ausbeuter nennt, ist nicht weniger ein Verhältnis von Knechten im Verhältnis zur Gesamtheit der Wirtschaft als dasjenige der gewöhnlichen Leute. Derart ist die Doppelheit Herr Knecht generalisiert im Innern jedes Teilnehmers unserer Gesellschaft. Gut, und da würde ich ihm völlig zustimmen, aber sagen, dass das nichts von der marxistischen Theorie wegnimmt. Es ist nicht mehr so, dass wir mit dem Finger auf den Bourgeois sein können, aber es gibt trotzdem sehr reiche Leute, die nicht mehr arbeiten müssen oder müssten und die davon ihrem Kapital, von der Ausbeutung anderer Menschen leben können. Und also das Ding ist, natürlich sind die genauso abhängig, in der Gesamtheit der Wirtschaft ist ihr Kapital auch verschwindend gering und sie hängen da auch nur dran an dieser Wirtschaft. Sie sind auch nur Knecht, selbst so ein französischer oder deutscher Kapitalist, der ist in diesem Sinne auch nur Knecht des Imperialismus, auch wenn er zur herrschenden Klasse gehört, aber er muss sich ja auch diesem System der Herrschaft anpassen. Und klar, hier in Deutschland ist das Kapital nochmal deutlich stärker geschützt, das wird einem so schnell nicht weggenommen, wie in China zum Beispiel. Es gibt ja doch sehr große Schwankungen bei den Milliardären. Aber trotzdem, richtig mit den Knechten, aber trotzdem ein Milliardär, naja, der muss nicht um sein Leben fürchten. Also wie der Arbeiter, wenn er nicht mehr arbeiten geht, um sein Leben oder um seine soziale Anerkennung, um seinen Standpunkt in der Welt einfach. Nee, sondern der hat sein Leben und ob das ein gutes Leben ist, okay, dahingestellt. Aber es ist zumindest materiell ein Leben, das ausreichend ist, dass er genug zu essen und genügend Platz zum Wohnen hat und so weiter. Also, dass er sich alles leisten kann, was er sich überhaupt nur denken kann, zumindest Alltagsgegenstände, Bedürfnisse. Und ja, deshalb muss man das so sagen, natürlich ist das auf struktureller, abstrakter Ebene trotzdem ein Knecht des gesamten Systems, aber es ist in dieser Dialektik zwischen Bourgeoisie und Proletariat trotzdem der Herr, der zur Bourgeoisie gehört und trotzdem ein Ausbeuter ist. Und die Psyche des Ausbeuters, ja, wie die dann aussieht, das interessiert Lacan, der halt auf das Psychische abzielt, aber das ist nicht meine Frage als Marxist, sondern wir müssen die Ausbeuter abschaffen. Und das sind diese notorischen Forderungen, ja, klar, das muss man immer bekräftigen, wiederholen, weil es eben noch nicht passiert ist, auch wenn man es kaum glauben kann. Nun, weiter. Die grundlegende Knechtschaft des Bewusstseins in diesem unglücklichen Zustand muss mit dem Diskurs in Beziehung gebracht werden, der diese tiefgreifende soziale Umwandlung hervorgerufen hat. Diesen Diskurs, wir können ihn die Botschaft der Brüderlichkeit nennen. Botschaft der Brüderlichkeit, nicer Titel wäre das auch. Momentchen. Brüderlichkeit. Aber wo kommt die nochmal her? Aus der Französischen Revolution? Nee, es kommt von viel früher, sagt er. Es handelt sich um etwas Neues, das nicht erst mit dem Christentum in der Welt erschienen ist. Ah, sogar noch vor dem Christentum. Denn es war schon vorbereitet durch den Stoizismus zum Beispiel. Kurz hinter der generalisierten Knechtschaft gibt es einen geheimen Diskurs, eine Befreiungsbotschaft, die in gewisser Weise im Zustand von Verdrängtem fortbesteht. So, und das Ding ist, das ist jetzt ein Diskurs der Knechtschaft. Das ist noch der gesunde Diskurs, wie ich es interpretiere. Das ist der offene Diskurs, kein geschlossener Wahn sozusagen. Ein geschlossener Wahn ist, der sich einfach durch nichts widerlegen lässt, der jedes Stück der Realität so interpretiert, dass es doch wieder in sein Wahngebäude passt. Aber dieser Diskurs der Knechtschaft und der Brüderlichkeit, dass wir die Knechtschaft auflösen sollten und also alle brüderlich sein sollten, und ja, dann sind wir halt alle Knechte heute in gewissem Sinne, hat er da recht. Dann, das ist aber ein offener Diskurs, so wie ich das verstehe. Das ist noch gesünder, da sind wir noch nicht in dieser abartigen Krankenwelt, in die wir jetzt nämlich eintauchen. Und jetzt, worum geht es hier? Um die Freiheit. Das, was Wolfgang so wichtig ist immer. Aber ja, die Freiheit. Es ist halt so, man kann es nicht begreifen, ob es ist aus meiner Sicht so, das kann doch kein Mensch ernst meinen, was Wolfgang da sagt über die Freiheit. Man kann es nur so umdrehen und versuchen, ja, das Gegenteil davon dann als wahr zu nehmen. Aber ich glaube nicht, dass es so, dass das so seine Haltung ist beim Sprechen, sondern er vertritt wirklich diesen wahnhaften Diskurs der Freiheit. Und lesen wir uns das bitte durch von Lacan. Das sind sehr luzide Ausführungen hier. Ah. Der Wahn der Freiheit. Steht es ebenso mit dem, was wir den offenkundigen Diskurs der Freiheit nennen werden? Gewiss nicht. Man ist vor einiger Zeit einer Zwietracht zwischen der einfachen Tatsache der Revolte und der umwandelnden Wirksamkeit der sozialen Aktion gewahr geworden. Also einerseits eine spontane Revolte, andererseits eine organisierte Revolution, geplant irgendwie. Ich würde sogar sagen, dass die gesamte moderne Revolution sich aufgrund dieser Unterscheidung hergestellt hat und aufgrund der Vorstellung, dass der Diskurs der Freiheit definitionsgemäß nicht nur unwirksam war, sondern grundlegend entfremdet in Bezug auf sein Ziel und sein Objekt, dass alles, was sich an Demonstrativem mit ihm verbindet, streng genommen Feind jeglichen Fortschritts im Sinn der Freiheit ist, sofern sie danach streben kann, irgendeine kontinuierliche Bewegung in der Gesellschaft anzuregen. Genau, das verstehe ich jetzt so, ja, die Herrschaft braucht's. Wir haben immer weiter unsere Triebe sublimiert und die Herrschaft über die Natur sublimiert, aber da ist kein Platz für die Freiheit. Und der Diskurs der Freiheit, der bricht sich vielleicht Bahn in so einer Unzufriedenheit der Unterdrückten, die macht eine Revolte, aber das führt zu nichts und das ist dieses Auflackern des Freiheitsgedankens. Aber die moderne Revolution, warum konnte die französische Revolution erfolgreich sein? Weil sie daraus gelernt hat und gelernt hat, es kommt gerade nicht auf die Freiheit an, sondern auf die Brüderlichkeit und Gleichheit, die zusammen mit der Freiheit dann zu den drei Grundprinzipien erkoren wurde. Und also so verstehe ich seine Bemerkung, aber weiter im Text. Nichtsdestoweniger artikuliert sich der Diskurs der Freiheit im Innersten eines jeden als Vorstellung eines gewissen Rechts des Individuums auf Autonomie. Gut, und das ist jetzt sehr verständlich, klar, wir alle, auch ich, aber ich will davon loskommen, das ist es, wie kämpft man dagegen an? Dass es immer diesen irreduziblen Rückzugsort gibt, vor allem jetzt in so einer aufregenden Situation, ne? Jobwechsel und so. Aber dieses, ich bin irgendwie frei, autonom, ich entscheide. Und ja, dass das die Grundlage des Liberalismus, die Grundlage der Gefolgschaft für diese Herrschaft ist. Dass man sich nicht beherrscht wähnt, sondern eben frei und sagt, ach, wie schön ist es, frei sein zu können und wo noch jemand herrscht, da ist auf jeden Fall böse. Wir müssen nur weniger Herrschaft irgendwie hinbekommen. Also ja, es ist so diese Vorstellung des Rechts auf Autonomie. Ein gewisses Feld scheint dem geistigen Atmen des modernen Menschen unentbehrlich, jenes, wo sich seine Unabhängigkeit behauptet, in Bezug nicht nur auf jeglichen Herrn, sondern auch auf jeglichen Gott, jenes seiner irreduziblen Autonomie als Individuum, als individuelle Existenz. Das ist hier sehr wohl etwas, das in allen Punkten verdient, mit einem wahnhaften Diskurs verglichen zu werden. Es ist einer. Er ist nicht belanglos für die Gegenwart des modernen Individuums in der Welt und für seine Beziehungen zu seinen Nächsten. Gewiss würde ich Sie auffordern, diese Gegenwart zu formulieren, die unantastbare Freiheit in der jetzigen Lage genau in Anschlag zu bringen, so würden wir, selbst wenn Sie mir mit den Menschenrechten antworteten oder mit dem Recht auf Glück oder mit tausend anderen Dingen, nicht sehr weit kommen, ehe wir bemerkten, dass das bei jedem ein intimer, persönlicher Diskurs ist, sehr weit entfernt davon, in irgendeinem beliebigen Punkt dem Diskurs des Nachbarn zu begegnen. Kurz, das Bestehen eines permanenten Diskurses der Freiheit beim modernen Individuum scheint mir unbestreitbar. Genau, das scheint mir auch. Wie kann jetzt dieser Diskurs in Einklang gebracht werden, nicht nur mit dem Diskurs des anderen, sondern mit dem Verhalten des anderen, sofern er anstrebt, es abstrakt auf diesen Diskurs zu gründen? Es gibt da ein wirklich entmutigendes Problem. Und die Tatsachen zeigen, dass es alle Augenblicke nicht etwa nur Kompromiss gibt mit dem, was tatsächlich jeder beiträgt, sondern viel eher resignierte Hingabe an die Realität. Resignierte Hingabe, genau. Wir sind alle so machtlos. Es bleibt nur Resignation. In gleicher Weise findet sich unser wahnsinniger Schreber, nachdem er geglaubt hat, der einzige Überlebende der Weltdämmerung zu sein, damit ab, das dauernde Bestehen der äußeren Realität anzukennen. So, und das ist jetzt genial. Also Schreber, okay, das gehört auch noch zu seinem Wahn, das ist dieser ehemalige Gerichtspräsident aus Dresden, der dieses Buch geschrieben hat, der sagt, ja, die Weltdämmerung, irgendwie alle sind gestorben, ich bin einzig übrig, ich bin jetzt das Weib Gottes, irgendwie die Liebhaberin Gottes, Liebhaber Gottes, wie geht das überhaupt, Liebe zu machen mit Gott? Das erörtert er dann, aber die Weltdämmerung, also es dürfte eigentlich keiner mehr überlebt haben, aber ja, das ist sein Wahn, aber dann sieht er um sich herum, da sind trotzdem noch Menschen, den er begegnet auf der Straße oder im Sanatorium. Und wie bringt er das dann in Übereinklang? Na, er gibt sich einfach resigniert dieser Realität hin. Hingabe an die Realität. Das ist genial. Und das machen wir alle. Wir alle haben diesen liberalen Freiheitsdiskurs in uns und sagen, ich bin eigentlich frei, autonom und so weiter. Ach ja, aber dann ist die Realität, die drückt mich ein, die erlegt mir Zwänge auf und wie passt das nochmal zusammen? Egal, ich gebe mich dahin. Das ist halt so. Aber dieser Freiheitsdiskurs besteht trotzdem fort. Das ist das Komische. Wie kann das sein, dass das dann so zum Atmen des modernen Menschen gehört, zu sagen, ich bin frei, frei, frei. Das ist die totale Leere, schreibt Grund, frei von was, frei für was, was ist da, man will doch Inhalt, man will Sittlichkeit, Sozialismus, man will, dass diese Leere mit Inhalt gefüllt wird, nicht Freiheit, nicht reine Leere, aber, ja. Aber es bleibt einem halt nichts übrig, dieser Druck der Realität, man gibt sich hin. Und irgendwie ist das aber ein Kompliment, ein Supplement dazu, wie Schiedek immer schreibt, Supplement, eine Ergänzung auch zu dieser brachialen Realität ist dieser Freiheitsdiskurs. Und ach ja, eigentlich bin ich ja frei, ach ja, immerhin bin ja noch dieses Individuum, dieses Subjekt, das hoheitlich hier einfach seine Schritte setzt. Aber das ist natürlich Wahnsinn, ja. Das wahre Subjekt sein ist das einer sozialen Bewegung, die zusammen ihre Schritte bündeln und setzen. Und nur da in diesem Kampf kann eine wahre menschliche Erfahrung überhaupt entstehen, ein Leben, das lebenswert sein könnte. Nun, die äußere Realität, die besteht einfach fort. Er kann kaum rechtfertigen, warum diese Realität da ist, aber er muss anerkennen, dass das Reale sehr wohl immer noch da ist, dass nichts merklich sich verändert hat. Das ist für ihn das Befremdlichste, denn es gibt da eine Ordnung von Gewissheit, die geringer ist als das, was ihm seine Wahnerfahrung liefert, aber er findet sich ab damit. Gewiss, wir haben viel weniger Vertrauen in die Freiheit, aber sobald es darum geht, zu handeln und insbesondere im Namen der Freiheit, hat unsere Haltung gegenüber dem, was man ertragen muss von der Realität oder der Unmöglichkeit, gemeinsam zu handeln im Sinne dieser Freiheit, durchaus den Charakter eines sich abfindenden Hingebens, eines Verzichts auf das, was dennoch ein wesentlicher Teil unseres inneren Diskurses ist, nämlich, dass wir nicht nur gewisse unantastbare Rechte haben, sondern dass diese Rechte auf gewissen ersten in unserer Kultur für jedes menschliche Wesen beanspruchbaren Freiheiten beruhen. Genau, beanspruchbar, man müsste sie halt nur noch beanspruchen, aus der Seite der unterdrückten Völker heutzutage. Aber hier, als Mitglied eines dieser hochimperialistischen Länder, noch die Freiheit zu beanspruchen, das ist wahnsinnig. So müssen wir das im dialektisch sehen. Die Freiheit hat sehr wohl einen Sinn und auch heute sind Menschen nicht frei. Und es ist dieser Liberalismus ein, ja, allein daran, an dieser Weltklassengesellschaft, die noch gar nichts mit Bourgeoisie und Proletariat, sondern einfach nur mit Nationen zu tun hat, mit Unterschieden zwischen den Nationen und Kontinenten. Allein daran lässt sich der Liberalismus schon entlarven und völlig zurückweisen und sagen, ja, diese Freiheiten, die angeblich beansprucht werden können, die werden Milliarden Menschen vorenthalten und die werden davon abgehalten, sie zu beanspruchen. Und ja, man müsste sie beanspruchen, das ist der revolutionäre Gedanke. Es ist möglich, aber man muss es wagen zu denken. Und ich glaube, diesen Widerspruch, den habe ich ja benannt. Also einerseits, der Diskurs ist frei, aber es ist unmöglich, dieser Freiheit Genüge zu tun, vor allem gemeinsam zu handeln, sagt Lacan hier im Sinne dieser Freiheit. Irgendwie ja, es geht halt nicht. In dieser Realität, die halt so eingerichtet ist, in diesem bürgerlichen System. Es gibt etwas Lächerliches in diesem Bemühen der Psychologen, das Denken auf eine angefangene Aktion zu reduzieren oder auf eine elidierte oder repräsentierte Aktion und es hervorgehen zu lassen aus dem, was den Menschen ständig auf die Ebene der Erfahrung eines elementaren Realen bringen würde, eines Objektrealen, das ihm eigen wäre. Es ist also offensichtlich, dass das Denken für jeden etwas wenig Schätzenswertes darstellt, das wir ein vergebliches geistiges Wiederkäuen nennen könnten. Warum aber es herabwürdigen? Genau, ich sag mal, ich sehe mich als Philosoph, ja, also ich will gar nicht so viel nachdenken. Ich bin Podcaster, Schreiber, aber auch Philosoph einfach. Ich merke es an meinen Schriften, Imperialismus und Liberalismus, dass ich eigentlich nicht so Romane schreibe, sondern eine Art Fusion aus Roman und philosophischem Traktat. Das ist so mein Ding. Und trotzdem merke ich es an mir, dass Lacan vollkommen recht hat, das Denken, das ist nicht meine Sache oder zumindest oft nicht. Das ist nichts, was man gern täte, sondern man zwingt sich dazu. Das ist nicht Schätzenswertes. Ja, wenn man dann mal anfängt und den Gedanke denkt, durchdenkt, bis zu Ende denkt oder sich darin verfängt oder auch in Widersprüchen, dann macht es irgendwann Spaß. Aber das ist eigentlich ein Ausnahmefall. Und das ist selbst für mich so, wo ich mich als Philosoph begreife und so viel zu sagen habe über das, was ich denke hier. Und deshalb, auf die anderen Menschen angewendet, denke ich, hat Lacan recht. Das ist kein Hochmut hier von mir, sondern einfach nur realistisch zu sagen, ist völlig recht. Das Denken ist nichts Schätzenswertes. Es ist ein vergebliches geistiges Wiederkäuen im Allgemeinen. Aber noch ein Stückchen weiter. Ja. Jeder stellt sich alle Augenblicke Probleme, die enge Beziehungen haben mit diesen Begriffen von innerer Befreiung und Äußerung von etwas, das in einem eingeschlossen ist. Ah, genau. Das stelle ich mir auch immer. Von diesem Gesichtspunkt aus gelangt man sehr rasch in eine Sackgasse, da ja jegliche in den Geist des Kulturbereichs der modernen Welt eingetauchte lebendige Realität wesentlich im Kreis geht. Das ist wahrscheinlich der Geist, der Charakter dieses Kulturbereichs. Wir gehen im Kreis, weil wir an der alten Gesellschaft festhalten, die bürgerliche, die schon längst reif zur Überwindung wäre. Deshalb kommt man immer auf den begrenzten, zögernden Charakter seiner persönlichen Aktion zurück. Und man beginnt erst von dem Augenblick an, das Problem als verworren zu betrachten, wo man die Dinge wirklich als Denker in die Hand nimmt, was nicht jedermanns Geschick ist. Genau, die persönliche Aktion, was will ich persönlich tun, solange man sich darin verfängt, kommt man keinen Schritt vorwärts, geht den Kreis. Erst wenn man als Denker sich mal einen Schritt zurück lehnt, wie auch Žižek sagte, da stimme ich ihm zu, ja, heute ist nicht die Zeit für eine schnelle Aktion, sondern sich zurücklehnen und erstmal nachdenken, was ist überhaupt Fakt, was ist passiert und was ist in der Zukunft zu tun, wie analysieren wir die Gegenwart. Also es ist sehr viel wichtiger, sich zurückzulehnen und nachzudenken. Und das ist, was er hier, was auch Lacan aussagt. Naja, erst da beginnt sich das Problem irgendwie überhaupt als handhabbar zu erweisen. Als verworren betrachtet man es, genau, man begibt sich in die Position des Denkers, der sagt, oh je, wir haben hier ein verworrenes Problem, na gut, dann richte ich mal meine Gedankenkraft drauf. Aber erst da kann man überhaupt vorwärts kommen. Solange man immer nur aufs Persönliche, auf sich selbst zwischen irgendeiner Frage schwebt, eine Entscheidung, links oder rechts abbiegen oder was soll ich tun in meinem Leben, da kommt man nie vorwärts, das ist Wiederkäuen, die Freiheit, eigentlich bin ich frei, ach ja, aber ich kann mich nicht entscheiden und so weiter. Ja, aber Denker sein, das ist doch noch was. Nicht jedermanns Geschick, ja, und ich gebe es zu, auch mein Geschick oft nicht und auch ich gehe da viel, aber es ist was, was man erlernen kann, was schon schick ist auch. Jeder bleibt bei einem unlösbaren Widerspruch stehen zwischen einem auf einer gewissen Ebene immer notwendigen Diskurs und einer Realität, der er sich zugleich prinzipiell und erfahrungsgemäß nicht angleicht. sehen wir im Übrigen nicht, dass die analytische Erfahrung zutiefst an dieses so diskordante und lächerliche diskursive Dubel des Menschen gebunden, Dubel des Subjekts gebunden ist, das sein Ich ist, das Ich jedes modernen Menschen? Ist es nicht offenkundig, dass die analytische Erfahrung an dieser Tatsache angeknüpft hat, dass letztlich niemand beim derzeitigen Stand der zwischenmenschlichen Verhältnisse in unserer Kultur sich wohlfühlt? Niemand fühlt sich aufrichtig, wenn er einfach der geringsten, auch noch so elementaren Bitte um Rat nachzukommen hat, die auf Prinzipien übergreift. Es ist nicht einfach, weil wir zu wenig wissen vom Leben des Subjekts, dass wir ihm nicht antworten können, ob es besser ist, zu heiraten oder nicht zu heiraten unter gegebenen Umständen. Und dass wir, wenn wir aufrichtig sind, zur Reserve neigen werden. Es ist, weil die Bedeutung selbst der Ehe für jeden von uns eine Frage ist, die offen bleibt und offen in einer Weise, dass wir uns hinsichtlich ihrer Anwendung auf jeden besonderen Fall nicht zu antworten imstande fühlen, wenn wir als Seelsorger herbeigerufen werden. Diese Haltung, deren Richtigkeit jeder jedes Mal erproben kann, wenn er sich nicht selbst zugunsten einer Rolle aufgibt und sich nicht zum Moralisten aufwirft oder zum Alleswisser, ist auch die erste Bedingung, die von dem, was man einen Psychotherapeuten nennen kann, zu fordern ist. Genau, also der Psychotherapeut soll darauf verzichten, Partei zu ergreifen, einen Rat zu erteilen, egal was es geht, Eheschließung oder was. Man kann da ehrlicherweise keinen Rat geben, weil man auch selber nicht weiter weiß, man selber so verloren ist als Individuum. Und klar, man könnte jetzt sich aufspielen als Alleswisser, als Moralist, ja, handel so und so und so ist das. Dann spielt man halt eine Rolle, aber solange man ehrlich ist, kann man einem anderen auch gar nicht helfen, egal was er für ein Problem hat. Und ja, es liegt wohl daran irgendwie, niemand fühlt sich wohl beim Stand dieser menschlichen, zwischenmenschlichen Verhältnisse. Und ich frage mich schon so, diese Idee des Sexkommunismus, die hatte ich ja schon so vor 2 Jahren, die hätte ich weiterentwickeln sollen, aber so ist es eben mit all meinen Schriften und Ideen. Aber es liegt auch was ganz Tiefes darin, dass die zwischenmenschlichen Verhältnisse nicht so leicht zu ändern. Und es ist vielleicht auch eine Erkenntnis von mir dann vollzogen jetzt in diesen Jahren. Wir können da nicht beim Sex ansetzen, sondern das ist ein wichtiges Feld, das muss dann auch dazukommen, aber dazu gedacht werden, zum Marxismus. Aber wir müssen erstmal ausgehen von der materiellen Produktion, da hatte Marx ganz recht. Und das ist trotzdem noch nicht vollständig, dieses theoretische System, mit dem wir die Revolution erarbeiten können. Wir sind ja offensichtlich noch nicht da, es ist noch nicht reif. Wir müssen weiter kämpfen auf theoretischer Ebene, irgendwann dann auch praktisch. Aber zumindest heute und hier in Deutschland scheint das eher noch weit weg. Und also die zwischenmenschlichen Verhältnisse, der gegenwärtige Stand in dieser Kultur und so weiter, da fühlt sich keiner wohl und das ist so. Und das spreche ich hier aus. Und ja, sorry Leute, wenn euch das nicht passt, dann passt halt nicht. Aber ich glaube, das reicht dann hier von Lacan. Aber nee, lass nochmal dieses kurze Kapitel zu Ende lesen, da sind wir gleich wieder da. Und dann hat er diesen Exkurs hier beendet und kehrt zurück zu Schreber und seinem Wahn. Aber jetzt zum Wahn, der uns allen ja zu eigen ist, dieser freiheitliche Wahn. Genau von einem Verzicht auf jegliche Parteinahme auf der Ebene des gewöhnlichen Diskurses mit seiner tiefen Zerrissenheit hinsichtlich des Wesens, der Sitten und der Stellung des Individuums in unserer Gesellschaft, genau von der Vermeidung dieser Ebene ist die Analyse ausgegangen. Sie hält sich an einen andersartigen Diskurs, eingeschrieben in das Leiden selbst des Wesens, das wir vor uns haben, schon artikuliert in etwas, das ihm entschlüpft, seine Symptome und seine Struktur, sofern die Zwangsneurose zum Beispiel nicht einfach Symptome, sondern auch eine Struktur ist. Die Psychoanalyse begibt sich niemals auf die Ebene des Diskurses der Freiheit, selbst wenn dieser immer gegenwärtig, konstant ist, im Inneren eines jeden, mit seinen Widersprüchen und seinen Diskordanzen. Seinen Brüchen, Diskordanzen, Unebenheiten, persönlich, aber auch allgemein und immer unmerklich oder nicht wahnhaft. Die Psychoanalyse sucht die Wirkung des Diskurses im Inneren des Subjekts anderswo zu erreichen. Ist demnach nicht die Erfahrung eines Falles wie desjenigen Schrebers oder jegliches anderen Kranken, der uns eine derart umfangreiche Niederschrift der diskursiven Struktur gäbe, dazu angetan, uns zu erlauben, etwas näher an das Problem dessen heranzukommen, was wirklich das Ich bedeutet, Das Ich reduziert sich nicht auf eine Synthesefunktion. Es ist unauflösbar an diese Art von toter Hand gebunden, von notwendigem und unerträglichem, rätselhaftem Anteil, den der Diskurs des realen Menschen, mit dem wir in unserer Erfahrung zu tun haben, zum Teil darstellt, dieser fremde Diskurs im Innersten eines jeden, sofern er sich als autonomes Individuum begreift. Also ja, dieses Subjekt, das Diskursive dubelt, das Subjekt, das erscheint im Moment des Diskurses. Und das ist es bis zu dem Moment, wo ich sprechen müsste. Da wäre ich eigentlich noch ganz zufrieden, als ich, als Individuum zu sein. Aber da erscheint dieses, was uns dann unterjocht, weil wir frei sein müssen, gezwungen sind, weil wir ja wissen, das ist irgendwie die Grundlage dieses modernen Lebens. Und dieses diskursive Double ist an allem schuld. Also so fasse ich es jetzt zusammen. Und das ist dann das Ende dieses Unterkapitels bei Lacan. Könnt ihr selber noch weiterlesen. Sehr empfehlenswert, auch wenn diese Bücher etwas teurer sind. Haben ja auch viel Material, viele Seiten. Ja. Und wo gibt es eigentlich keine Freiheit, ne? Zumindest laut Stefan und Wolfgang oder laut diesen Liberalen. Ich will nicht immer auf die Beine kommen, das sollte ich eigentlich lassen. Ne? Natürlich in Nordkorea, da haben wir noch so ein Land, ne? Da ist auf jeden Fall keine Freiheit und da ist auf jeden Fall Unterjochung oder was auch immer. Also, dann lesen wir hier nochmal bitte in mein Imperialismuswerk rein, da geht es nämlich dann um Nordkorea. Simon soll nach Nordkorea reisen, wo er dann Hiko trifft. Das hatte ich schon vorgelesen in Folge minus 7, dass die beiden dann eine homosexuelle Erfahrung machen. Ja, sie wandeln, ihre Sexualität wandelt sich irgendwie unter dem Druck der Realität oder jedenfalls Hiko reist ihm nach, sie treffen sich in Seoul, ziehen durch die schwulen Bars und landen dann im Bett zusammen und da bildet sich die Brücke zwischen ihnen durch ihre Penisse. Ja. Aber das habe ich übrigens von Bolaño, sehr schön aus Die wilden Detektive, da ist auch so eine homosexuelle ein Kapitel, wo der Sex beschrieben wird zwischen zwei Männern und die Liebe irgendwie und wie er den geliebt hat, obwohl der, ja, dieser andere Mann immer so mit Kriminellen und Drogenbanditen abhing und dann irgendwann auch totgeschossen wurde. Oh Gott. Und er hieß noch Piel Divina, göttliche Haut, aber seine Haut war nicht mehr so göttlich, als er dann durchlöchert war von den Kugeln. So hieß es dann. Und davor hatte dieser andere aber noch Sex mit ihm und war einfach so verliebt in ihn. Und ja, das fand ich sehr schön. Und da kam das auch her mit der Brücke, die sich da bildet. Das habe ich von Bolaño also übernommen. Aber nun weiter in meinem ureigenen Text, nämlich Imperialismus, ja, die Reise. Und jetzt Simon in Nordkorea. Gespräch mit dem nordkoreanischen Grenzbeamten. Wir alle sind doch nur Menschen. Ja, okay, also die beiden haben sich schon ein bisschen unterhalten davor, glaube ich, ne? Und haben sich schon ein bisschen unterhalten und kommen sich näher. Der Grenzbeamte und Simon, wahrscheinlich auf Englisch unterhalten sie sich hier. Und ja, steigen wir ein in diesen Diskurs, in diese Diskussion, Dialog. Wir alle sind doch nur Menschen, haben nur unsere zwei Hände, 10 Finger, 10 Zehen und so weiter. Wir sind nichts Besonderes, nichts, was sich signifikant vom nächstbesten Menschen unterschiede. Aber genau das ist ja so traumatisch in der Liebe. Sich vorzustellen, wie diese Geliebte jetzt Sex hat mit einem anderen. Ein Mann, der sich an die Stelle setzt, an der ich eigentlich sein sollte. Zumindest nach meinem romantischen Gefühl und erotischen Begehren. Genauso geht es mir mit diesem Südkoreaner, der Lilayas Freund ist. Lilaya, diese Frau, in die ich mich in Deutschland verliebte. Jetzt musste ich einfach schnell weit wegkommen, alles hinter mir lassen. Ja, so eine ähnliche Situation habe ich auch mal erlebt. Das war damals mit Bong Seon, meiner ersten Frau. Bong Seon heißt irgendwas so wie Gänseblümchen oder so. Das ist ein realer koreanischer Name, ja. Habe ich hier extra recherchiert. Sagen Sie, fragt der Beamte, der einen ziemlich verlebten Eindruck macht mit seiner dürren Figur und der ausgewaschenen Uniform, die ihm dennoch eine unscheinbare Würde als Diener des Staates verleiht. Haben Sie etwas Zeit? Dann können Sie gern mitkommen in mein Arbeitszimmer. Es ist nichts Großes, aber dort setze ich mich immer hin, um meine Pausen zu verbringen und Tee oder Kaffee zu trinken. Gern lade ich Sie ein. Sie sind ein freundlicher Mensch. Kommunist hin oder her. Von Politik verstehe ich nicht viel. Also genau, die beiden haben sich davor schon unterhalten. Das habe ich jetzt weggelassen. Da hat Simon gesagt, er ist Kommunist. Und jetzt weiter. Oh ja, damit würden Sie mir eine unheimliche Freude machen. Ich bin so begierig und gespannt darauf, dieses Land kennenzulernen, aber habe ja gar keine Bekannten oder Freunde hier. Da kommt mir Ihre Einladung natürlich äußerst gelegen. Es ist doch immer am besten, sich mit jemand Einheimischem auszutauschen, um ein erstes Gefühl für ein fremdes Land zu bekommen. Ja, dann auf geht es. Wir müssen nur diese kurze Strecke über den Hügel zurücklegen. Hier am Grenzübergang ist sowieso nie viel los. Ich kann diesen Posten auch mal unbesetzt lassen. Ohnehin kommt meine Ablösung in 10 Minuten, wenn er sich nicht wieder verspätet, der alte Langschläfer. Also gut, gehen wir, sagt er und deutet in Richtung eines undeutlich hinter einigen Hügeln und Kuppen erkennbar. Häuschen oder wohl eher einer ärmlichen Hütte, die sein Pausenquartier sein musste. Auf dem Weg dorthin fragt Simon ihn, sagen Sie, Sie sprechen aber verdammt gut Englisch, ist das normal hier? Ich meine, entschuldigen Sie, aber bei uns im Westen bekommt man ja den Eindruck, Nordkorea sei ein völlig abgeriegeltes Land, unmöglich durchzudringen oder rauszukommen für die Einwohner und vermutlich lernt man dann ja auch nicht so viele ausländische Sprachen, wenn auch die ganzen Popkulturprodukte hier zensiert sind, die aus dem Westen stammen. Zu Recht, natürlich, aber dennoch wundert mich Ihre Sprachfertigkeit. Oh, das ist eben ein Naturtalent bei mir. Schon als kleiner Junge habe ich gern Chinesisch und Japanisch studiert. Bin fließend in mehreren Sprachen Vietnamesisch und Spanisch. Das konnte ich letztes Jahr anwenden, als eine Delegation aus Kuba zu Besuch kam und ich abgestellt wurde für den Empfang. Generell werden als Grenzposten natürlich sprachkundige Leute eingesetzt. Ich habe diesen Beruf seit mehr oder weniger 20 Jahren. Zwar ist es etwas langweilig, aber der Austausch mit Ausländern macht mir doch Spaß. Hauptsächlich chinesische Besucher kommen natürlich über diese Grenze hier im Norden, unseres schönen kleinen Nordkorea. Ich war auch schon an der Südgrenze, aber da ist natürlich alles viel strikter. Militärische Abriegelung, schon kilometerweit im Umland. Nein, das ist kein Gebiet, um sich wohlzufühlen dort unten. Hier oben bin ich jetzt seit etwa 8 Jahren fest, mal an diesem, mal an jedem Grenzübergang, aber immer irgendwo hier an der Landesgrenze mit China. Das freut mich. Ja, es muntert mich sogar auf und zeigt mir, im Kommunismus oder eben in der Vorstufe, die sie hier in ihrem schönen Land mit den leider ja nicht so erheblichen Mitteln und Produktivkräften erkämpfen konnten, hat jeder seine Arbeit, sein Auskommen und man empfindet vielleicht sogar mehr Freude bei der Arbeit. Das ist ja der Punkt. Ich denke nämlich immer, heieiei, man kommt einfach nicht an gegen den Imperialismus. Egal, ob den südkoreanischen mit ihren Samsung, LG und Hyundai-Exportschlagern, ob gegen den südkoreanischen Imperialismus oder unseren deutschen daher mit Mercedes, BMW und so weiter. Diese Konzerne haben doch eine ganz eigene Macht und Strahlkraft. Wie gesagt, ich selbst stelle mir immer gern vor, auch auf all diese Luxusprodukte verzichten zu können, aber das reicht ja nicht. Was ist mit den anderen, meinen Mitmenschen, Freunden, aber vor allem Frauen? Ich will nicht sagen, dass Frauen einfach so sind, immer den wohlhabenderen Mann zu suchen. Aber vielleicht haben sie aufgrund ihrer schlechteren sozioökonomischen Position ja einfach nicht viele andere Optionen. Für sie ist diese Macht des Kapitals und der großen Monopolkonzerne ja auch nochmal viel erdrückender und einschüchternder, denke ich mir zumindest, als für mich als Mann. Und selbst ich fühle mich ja schon fast erdrückt und zermalmt davon. Also so erkläre ich mir das. Ich will ja auch Feminist sein, muss aber sagen, es liegt etwas ganz Ungutes darin, was mit den Gedanken an die Liebe zuweilen schon ganz vergelte. Der Imperialismus wäre nicht so stark, wenn es nicht die Frauen gäbe. Er stützt sich sozusagen auf die Macht, die sie und ihre bewertenden, bemessenen, abwägenden Blicke auf uns Männer ausüben. Ein Mann muss würdig, muss gemäß den Standards einer Frau sein und ihr etwas bieten, wonach ihr verlangt, womit sie wirklich etwas anfangen kann. Damit legen sie den Finger in die Wunde. Leider. Mit meiner Pension ging es mir genauso. Diese seltene Blume, diese liebe Frau, der ich hätte alles schenken und widmen wollen. Sie wanderte eines Tages einfach nach Südkorea aus, beklagte sich über die Ungerechtigkeit und Unterdrückung hierzulande. Sicher, in jedem Land gibt es Scherereien und unglückliche Begegnungen mit der Bürokratie und Staatsmacht. Aber was bei ihr vorgefallen war, ich weiß es nicht mal genau, irgendwas bei der Arbeit. Sie fühlte sich unfair behandelt von ihrem Chef und ohne noch groß mit mir zu reden, zog sie diese Konsequenz, einfach in den Süden zu gehen. Aber das ist ja sicher nicht so einfach, mal kurz über die Grenze zu kommen. Natürlich nicht. Deshalb half ich ihr ja, schmuggelte sie hinaus nach China, von wo aus sie weiterreisen konnte und bald in Seoul ankam, von wo sie mir noch eine Postkarte schickte, sich für alles bedankte und meinte, sie habe schon einen Job in Aussicht. Das alles kommt mir ziemlich spanisch vor. Also ich meine, dass sie so einfach mir nichts, dir nichts ging, ohne ihnen weitere Erklärungen zu geben, Rechenschaft abzulegen über ihre Motive. Wie lange waren sie denn mit ihr zusammen? Mittlerweile sind die beiden in dem Häuschen angekommen und der Beamte hatte eine kleine Portion Kaffee aufgesetzt. Ja, ich schreibe eigentlich auch gern immer im Präsens oder versuche das, aber dann rutscht doch wieder das Präteritum Vergangenheitsform rein. Oder perfekt, imperfekt, weiß nicht genau. Draußen verdüsterte sich der Horizont, am Himmel zogen schnell graue, bedrohlich wirkende Wolken auf, wo vor einigen Minuten noch Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke geblitzt hatten. Aber in diesem gemütlichen Häuschen fühlte sich Simon wohl. Hier konnte ihm nichts passieren, fühlte er. Mochte auch ein Sturm kommen, dann würde er eben hier ausharren, bis er wieder in sein Mietauto aus China steigen würde und endlich ins Land fahren. Wollen Sie wirklich die Wahrheit über Bong Sion wissen, meine unendlich geliebte Blume, mein Gänseblümchen? Wenn ja, dann werde ich sie Ihnen erzählen. Aber das ist nichts für schwache Nerven und Mägen. Oh ja, unbedingt. Ich lebe von Geschichten, die man mir erzählt. Ich träume davon, Schriftsteller zu werden, sobald ich endlich mal mein literarisches Talent voll und ganz ausschöpfe. Nun gut, aber schnallen Sie sich an. Das hier könnte Ihre Selbstgewissheiten und politischen Überzeugungen erschüttern. Man lebt nur für die Frauen, das erkannte ich damals. Oder besser gesagt, man arbeitet nur für sie. Man würde sonst nie Hand anlegen an irgendwas, wenn sie nicht da wären und ihre Blicke und verlockenden Ohren, Arme und Hände einen dazu antreiben würden, wie den Esel oder Ochsen die Knute, die ihm der Viehtreiber auf den Rücken oder Hintern knallt. Das klingt einleuchtend. Etwas Ähnliches dachte ich oft in Bezug auf mein Schreiben und meine phasenweise Lethargie und Unlust, den Stift wieder aufzunehmen oder in die Tastatur zu hacken. Aber erzählen Sie bitte weiter. Nicht nur die Körper der Frauen treiben einen natürlich an, vielmehr ihre Geister, ihre Person oder wie auch immer man diese Einheit aus Materie und Idee nennen mag. Hier komme ich immer ins Schlingern, bin ja kein Philosoph, auch wenn ich mich in ruhigen Stunden, wenn wenig los ist am Grenzübergang, immer gern weitergebildet und gelesen habe. Mao und Marx selbstverständlich, aber nicht nur das, auch Nietzsche, Leibniz, Spinoza. Bewundernswert, Sie sind ein echter Literatur- und Philosophiekenner. Aber all das hilft nichts. Die Südkoreaner sind vielleicht 100-mal ungebildeter, ungehobelter, dumpfer und dümmer als wir hier im Norden. Aber sie sind uns doch überlegen. Und dass die Frauen dorthin auswandern und sich angezogen fühlen von der großen Stadt, der großen leuchtenden Lokgestalt namens Seoul, beweist das. Ich will nicht aus meinem persönlichen Schicksal irgendwie die große Welttheorie ableiten und meinen, durch diese Brille alles erklären zu können. Nein, ich bin nicht so verbohrt, zu glauben, Bong Sion stehe als Schablone für alles. Aber dennoch, sie regte mich an, mir mein eigenes Urteil, meine Philosophie, wenn man so will, meinen Blick auf die Welt zu bilden. Und jetzt kann ich sie und die kurze Lebensgeschichte, die ich mit ihr teilte, nicht mehr aus meinem Urteil über die Welt herausdividieren. Unmöglich. Die Südkoreaner werden immer attraktiver sein, zumindest im Vergleich zu uns Nordkoreanern. Sie, mein Lieber, haben Glück. Oh, welch Glück Sie haben. Deutschland steht ja im Imperialismus-Ranking mindestens auf einer Stufe mit Südkorea, wenn nicht höher. Der Grund dafür ist einfach, der Imperialismus produziert viel, ohne viel nachzudenken. Und wo die ganzen Güter mal hinten rausflutschen, da denkt man auch nicht mehr viel darüber nach, ob man sie überhaupt braucht. Man fetischisiert sie einfach. Es kommt einem so vor, als sei alles ganz klar, evident und unverrückbar. Ja, wir Menschen trinken Wasser, essen Brot und wir produzieren eben auf kapitalistische Weise. Das Kapital muss im Zentrum stehen, muss immer zuerst da sein. Dann erst kommt die Arbeit dazu, die zweite, weniger wichtige Hauptzutat. Zumindest in der falschen, verlogenen Gedankenwelt des Imperialismus, die aber dennoch mal um mal triumphiert über uns arme Sozialisten hier, die oft nicht mal genug zu essen haben, zumindest in der Vergangenheit. Meine Eltern haben mir von den Härtezeiten und Hungersperioden erzählt. Aber auch in Südkorea hungern ja Leute. Auch dort gibt es Slums und Obdachlose, wie auf so vielen Kontinenten. Nur interessiert das nicht mehr. Wenn man einmal die glitzernden Oberflächen der astrein makellosen Produkte im Imperialismus gesehen hat, fühlt man sich übermannt, besiegt, alles scheint klar, nichts mehr nachzudenken, in Frage zu stellen. Also der Imperialismus fetischisiert das Kapital so. Oh, Sie haben so recht. Ungefähr so, wie der Phallus in den sexuellen Beziehungen fetischisiert wird. Verzeihen Sie die Bemerkung, aber meine Gedanken und literarischen Versuche kreisen seit einiger Zeit um die Parallelität zwischen Penis und Kapital, um einen neuen materialistischen Feminismus zu begründen und die Frauenunterdrückung im Imperialismus richtig auszudrücken, anzuprangern und erste Grundlinien zu ihrer revolutionären Überwindung aufzuzeigen. Sehr lobenswert. Aber hier sind wir etwas rigoroser, konservativer zumindest in den sexuellen Fragen. Das ist sicherlich ein Unterschied zum liberalen Westeuropa. Und solche Gedanken könnten hier wohl nicht fruchten. Nein, mein Gedanke zielt allein gegen das Kapital, nicht so sehr gegen den Penis. Der ist mir sowieso egal, seit Bong Sion mich verließ. Benutze ich meinen nur noch zum Wasserlassen und habe auch nicht vor, das wieder zu ändern. Wow. Ja, also ich glaube, das reicht hier für heute. Ja, bin ein bisschen müde und wow, das ist doch ganz okay. Immer hier eine Notiz. So, ja, also das habe ich damals geschrieben im September, als ich bei meinen Großeltern war und diese Frage, ja, der Imperialismus, warum glitzert es da so und das alles, oh, man, die Luxusprodukte, braucht man es oder braucht man es nicht. Man braucht halt das, was auch der Nachbar braucht. Man ist ein soziales Wesen, man kann nicht für sich frei sein, aber man ist eben eingebettet mit den anderen. Und der Kapitalismus, das ist das Geniale an ihm, wie er uns unterjocht, stellte er es so hin, dass wir gerade dadurch mit den anderen verbunden sind, dass wir konsumieren, nämlich über diese Waren. Damit drückt sich unser Verhältnis zu anderen Menschen aus. Und wir müssen nur diese Waren benutzen, dann fühlen wir uns auch gleichsam sozial. Oder da sind wir zumindest drin, in dieser Sozialität, der sozialen Realität, wo sich scheinbar doch zusammen kämpfen und genießen lässt. Aber nein, es ist ein Phantasma. Es ist eine Lüge oder... Ja. Aber es ist nicht so leicht zu widerlegen, denn wir alle können ja nicht... Ich kann ja nicht leugnen, dass ich es mag, hier einen Computer zum Mikrofon zum Podcasten und mein Gras zum Rauchen und so weiter. Das ist ja alles, was materiell ist, was auch der Kapitalismus produziert. Und ja, so das Problem, mehr kann ich heute auch gar nicht aussagen. Und ich bin genauso drin, genauso schuld wie jeder andere. Nur der Unterschied ist halt, das sollte man sich überlegen, ob man darüber dagegen ankämpft oder nicht, ob man einfach diesem Druck der Realität nachgibt. Und egal wie unglücklich einen das macht, dagegen anzukämpfen und das auszuformulieren und zu sagen, ah ja, die wandern, die Südkoreaner, die sind überlegen, ich kann nichts machen. Aber doch, das Denken hilft schon mal, das Ausdrücken, das Geistige durchdringen. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Mehr gibt es einfach nicht zu sagen. Und das ist auch wirklich alles, was zählt. Und damit sage ich einfach ciao und auf Wiederhören bei Tischlein, deck dich.